Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verkommen lassen, so dass sie sich zerstreuen, spricht der Herr. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, also zu den Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesucht. Siehe, nun suche ich an euch heim eure bösen Taten, spricht der Herr. Und ich selber sammel den Rest meiner Herde aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, und führe sie wieder auf ihre Trift. Da sollen sie sich fruchtbar und mehrend verhalten. Dann setze ich über sie Hirten, die sie weiden, dass sie sich nicht mehr fürchten und nicht mehr erschrecken müssen und keines von ihnen vermisst wird, spricht der Herr. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König herrschen und weise regieren und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. In seinen Tagen wird Juda geholfen werden und Israel wird sicher wohnen. Und das ist der Name, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unser Heil. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der das Geschlecht des Hauses Israel heraufgeführt und heimgebracht hat, aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte, und sie werden wieder in ihrem Lande wohnen. Bibelverse aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 23. Gelesen habe ich die Verse 1 bis 8. Predigttext sind die Verse 5 bis 8. Der Perikopentext für den heutigen Sonntag. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König herrschen und weise regieren und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. Nicht mehr der Auszug aus Ägypten, sondern der Heimzug des Volkes nach Israel wird Mitte des Themas sein, über das Israel nachdenkt. Mit diesen Gedanken schließt der Text. Dieser Text ist der klassische Perikopentext, der alle 6 Jahre wiederkommt. Aber es ist kein klassischer Perikopentext nur für die Adventszeit. Er war auch schon im Januar dran. Aber alle 6 Jahre, um und Weihnachten, kommt dieser Text wieder einmal zum Klingen. Ein Text, der ungefähr aus der Zeit kommt um 580, 590 vor Christus. Gesprochen von Jeremia, der 627 vor Christus seine Berufung zum Propheten erlebt hat, der etwas ganz Wunderbares erlebt hat, nämlich das Jahr 621, in dem es eine Kultreform des Königs Josia gab. Ein König, der fromm war, ein König, der großes Interesse hatte, den Glauben an Jahwe wieder zu stärken und groß zu machen im Land. Und der eine Zeit der religiösen Blüte bewirkt hat in Israel. Doch genau in dieser Zeit, wo nur noch das Restreich Judäa besteht, weil das Nordreich bereits 722 durch die Assyrer zerstört wurde, genau in dieser Zeit, wo etwas ganz Positives geschieht, tritt Jeremia auf und predigt, anders als heute in diesem Text, eher vernichtende Kritik, die Gott über sein Volk auszusprechen hat. Umso verwunderlicher für viele Israeliten, die die Predigt gar nicht gut hören können, weil es nicht nur religiös nach der Kultreform von Josia ein wirklich sehr frommes Erleben in Israel gab, beziehungsweise in Judäa, dem Rest Israels, sondern gleichzeitig auch in den ersten Jahren eine sehr stabile Situation unter den Königen war, jedenfalls unter den ersten, die unter Jeremia auch zu erleben waren. Und die Jahre 620 bis 600 sind Jahre voller Verheißung, voller Chance und Möglichkeiten. Aber dann dreht sich einiges um. Wir wissen nicht ganz genau, wann dieser Text geschrieben worden ist. Und es wäre spannend zu wissen, hat Jeremia diesen Text als Botschaft weitergegeben, bevor auch das Südreich Israel zerstört wurde? Durch Nebukadnezar? War es davor? Oder war es danach? Wir wissen es nicht und der Text schweigt darüber. Was wir aber wissen ist, dass diese Art von Messias-Hoffnung, die hier bei Jeremia ja anklingt, nicht typisch ist für Jeremia. Insgesamt noch zwei weitere Male, nämlich im Kapitel 33 und im Kapitel 30, hören wir etwas über einen Messias, einen Erlöser, der kommen wird. Ein Erlöser, der kommen wird, ein neuer Stamm aus dem Spross Davids. Wenn wir den Text in der damaligen Zeit wahrgenommen hätten, dann wäre uns deutlich, dass es hier ein Problem gibt. Steht Gott nicht zu seinem Wort? Wie ist das denn mit der Nathan-Weissagung im 2. Buch Samuel, Kapitel 7? Dort ist ausdrücklich und unmissverständlich die Verheißung ewiger Königsherrschaft dem Hause Davids versprochen von Gott. Ewige Königsherrschaft, von der in der Zeit, in der Jeremia auftaucht und auftritt, nicht mehr viel zu sehen ist. Das Nordreich ist zerstört. 722, auch bei der Berufung Jeremias zum Propheten, ist das bereits 100 Jahre her. Ja, wisst ihr noch, wie das war im Jahre 1910 hier in Berlin-Moabit? Hätten wir eine Idee, an etwas anzuknüpfen, was mehr als 100 Jahre her ist? Da würden wir feststellen, das ist irrsinnig lange her. 100 Jahre, das ist doch eine Ewigkeit. Aber das Volk Israels der Nordstämme, aus 10 Nordstämmen, dieses Volk ist seit über 100 Jahren verschwunden, das ist weg. Die sind gar nicht mehr da. Die Assyrer hatten ja eine andere Politik als die Babylonier und die Assyrer haben die Leute weggenommen und übers gesamte Land verteilt, also ihr Königreich verteilt. Und es waren Hunderttausende der Israeliten, die irgendwo in diesem riesengroßen assyrischen Reich untergebracht wurden und mittlerweile in der 4. Generation irgendwo über die gesamte bekannte Welt verteilt lebten. Die Babylonier sollten später ja diese nette Idee haben, dass man die Leute beieinander lässt. Dass man die dann verschleppten, die aus Jerusalem 587 dann verschleppt werden, dass die zusammenbleiben dürfen, damit sie gemeinsam am Euphrat sitzen und weinen können über das verlorene Land. Das ist denen aus den Nordreichregionen nicht widerfahren. Die waren weg. Stellt euch einmal vor, in der Bethania-Gemeinde hätte vor 100 Jahren jemand gesagt, ihr kommt jetzt alle weg. Eine russische Revolution wäre etwas früher oder anders gekommen und siehe da, und wir hätten festgestellt, alle Christen sind jetzt weg. Und man hätte die Bethania-Gemeinde verteilt von Spanien bis nach Novosibirsk. Können wir uns dann vorstellen, dass nach 4 Generationen oder 5 Generationen die Bethania-Leute sich in Bethania wieder treffen? Das wäre vorbei. Leute, seid mal realistisch, das wäre vorbei. Und da gäbe es Leute, die hätten Spanien schon längst als ihre Heimat und mit ihrer Heimat Liebe entdeckt. Und auch Novosibirsk soll schöne Augenblicke haben, wenn man kälteresistent ist und gerne Holz hackt und dann vorm Ofen sitzt. Aber es kann auch sehr romantisch sein. Aber nach 100 Jahren ist die heimatliche Scholle nicht mehr die heimatliche Scholle der Vergangenheit. Sondern etwas völlig anderes ist geschehen. Und wenn man Jeremia verstehen will, mit dem, was er hier spricht, dann müssen wir auf jeden Fall verstehen, dass er spricht über ein Volk, das seit über 100 Jahren weg ist. Wo es seit über 100 Jahren gar keinen Kontakt gab. Es gab damals keine E-Mail. Es gab damals auch kein Briefwesen. Das heißt, es gab überhaupt gar keine Möglichkeit, zu den Menschen, die verschleppt wurden, überhaupt Kontakt zu haben. Die sind weg. Aber sowas von weg, wie es Wecker gar nicht geht. Und jetzt kommt der Prophet und sagt, nein, das wird nicht das Letzte gewesen sein. Es kommt ein Prophet, der vermutlich diese Worte gesprochen hat zu einer Zeit, als es einen König gab, den einige unter Zedekia kennen, andere unter Matanja. Denn nach einigen Jahren der Ruhe kamen die Babylonier und haben gesagt, wir sind die Neuen und wir sind kraftvoll und mächtig. Und wir möchten jetzt sehr viel Gold und Silber von euch haben. Und ein bisschen Getreide, ein bisschen Vieh, ein paar junge Männer, die wir in unsere Armee nehmen können. Und das Ganze ungefähr von allem so 20-30% von dem, was ihr überhaupt habt. Und das bitte jährlich. Ansonsten habt ihr große Probleme. Das war die Drohung. Und der erste König, der es mitbekommen hat, der sagte, naja, wir warten mal ab. Aber Zedekia hatte verstanden, keine Chance. Und der König der Babylonier hat das gemacht, was man macht, wenn man deutlich machen soll, dieser jetzt noch beherrschende König ist ein Vasall, das heißt ein Diener, man gibt ihm einen neuen Namen. Aus Zedekia wurde offiziell Matanja. Ein Name, den sich Nebukadnezar selber hat einfallen lassen. Tage sind im Kommen, sagt Jeremia. Und wir wissen noch nicht, ob Israel vielleicht sogar schon komplett zerstört war. Ob Jerusalem bereits in Trümmern lag oder ob es vorher war. Aber auf jeden Fall in diese gewaltige Umbruchzeit, wo Israel überhaupt nicht mehr in dem Sinne existent ist, wie es mal war. In genau diesen Momenten, in diesen Monaten spricht Jeremia davon, Tage sind im Kommen. Wenn ihr jemanden anruft, mit dem ihr um 6 Uhr verabredet war, und der sagt zu euch, ich bin schon auf dem Weg, was denkt ihr, wann er kommen wird? In relativ absehbarer Zeit. Wenn ihr dagegen in der B8 telefoniert und mit unseren arabischen Freunden telefoniert und die sagen euch, wir sind im Kommen, dann würde ich an der Stelle vorsichtiger sein. Das könnte heißen, demnächst bis sehr, sehr lange warten müssen. 2 bis 3 Stunden haben wir schon erlebt bei Terminen, die wir hatten, und das war ganz normal. Tage sind im Kommen, spricht Jeremia. Und wenn man mit arabischen Menschen zu tun hat oder Menschen, die aus dem semitischen Kulturkreis kommen, dann hat dieses Zeitempfinden hat ein anderes Verständnis als unser deutsches Empfinden. Wenn die sagen, wir sind im Kommen, dann ist das etwas, was angefangen hat, aber was sich noch nicht ereignet hat. Und unser Zeitbegriff ist nicht der semitische Zeitbegriff. Das ist allen, die aus der Kultur kommen, klar. Und dass es auch leicht Missverständnisse geben kann. Aber worüber sich dann alle einig sind, die aus dieser Kultur kommen, ist, es hat angefangen. Es beginnt schon. Tage sind im Kommen, das heißt nicht, dass da fängt irgendwann in ferner Zukunft was an, sondern es hat bereits begonnen anzufangen, auch wenn es sich noch nicht voll ereignet hat. Wenn Jesus spricht, das Königreich ist nahe herbeigekommen, dann meint das genau das. Es ist schon in Bewegung. Das sammelt sich nicht erst, was da kommen soll. Es ist schon in Bewegung. Und so und nicht anders kann man diesen Text verstehen, den Jeremia spricht. Tage sind im Kommen. Mag für jemanden, der die damaligen Zeiten live erlebt hat, makaber klingen, oder? 600 Jahre. 600 Jahre mussten die Menschen warten. Also wann immer ihr demnächst mal jemanden da habt am Telefon, der sagt, ich bin doch schon auf dem Weg zu dir. Und der kommt in den nächsten 2 Stunden, freut euch und erinnert euch an diesen Predigttext. 600 Jahre! Das sind etwas andere Dimensionen. Tage sind im Kommen, aber damit macht Jeremia auch etwas deutlich, was im Verständnis des Alten Testamentes den Leuten klar war. Nämlich, wenn das Wort ausgesprochen wurde und im Namen Gottes ausgesprochen wurde, dann wird es sich ereignen. Es wird sich ereignen. Dass es 600 Jahre sind, macht deutlich, Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Die Art, wie wir denken und Dinge wahrnehmen, ist nicht die Zeit und die Art, wie Gott Zeit empfindet oder erleben lässt in der Wahrnehmung, die für uns doch so wichtig ist. Das heißt, wenn wir über einen solchen Text nachdenken, der damals gesprochen wurde, dann wird mir als erstes deutlich, wenn ich mich diesen Themen der Bibel näher, ist es gut, es in Demut zu tun. Und was heißt dann Demut? Dass ich meine Ideenwelt opfere und bereits zu verstehen gebe, dass meine Gedankenwelt, meine Vorstellung, meine Erfahrung hier nicht Maßstab der Dinge ist, sondern dass Gott andere Maßstäbe und andere Wahrnehmung hat als ich und dass es gut ist, wenn ich mich dem unterstelle und nicht in meiner bisherigen Denke, in meiner bisherigen Erfahrungswelt dann auch an das Christentum und an diesen Erlöser herangehe, weil es wird nicht funktionieren. Eine der ersten und wichtigsten Erfahrungen, die ich machen kann, ist wirklich die banale Erkenntnis, wann immer ich Gott begegne, wird es als erstes notwendig sein, dass kein Satz aus meinem Munde kommt, wenn es um Gott geht, der sagt, meine Erfahrung lehrt mich. Weil meine Erfahrung mich vor Gott gar nichts lehrt. Außer vielleicht die Erfahrung, dass sie mich nichts lehrt. Wenn ich dem heiligen Gott begegne, wenn ich dem begegne, der größer ist als mein Leben, wenn ich dem Schöpfer unseres Lebens begegne, dann heißt es, meine Maßstäbe gelten nicht mehr. Und ich tue gut daran, sie zu opfern, weil ansonsten ende ich in einer großen Frusterfahrung, die selbst programmiert ist, Weil ich meine Erfahrung und meine Wirklichkeit und meine Wirklichkeitsdeutung zum Maßstab der Dinge mache und sage, so muss auch Gott sein. Weil das sagt mir meine Erfahrung. Die erste Erfahrung ist, dass eine neue Erfahrung kommt. Und die neue Erfahrung heißt, es kommt etwas, das so anders ist als meine bisherige Erfahrung, dass es gut ist, diese auf diesem Altar vor Gott zu opfern. Das ist eine Form von Demut, die schon als erste Chance für die Adventszeit aufleuchten mag. Und auch mit dem ganz zarten Hinweis, dass Adventszeit immer in der Kirche eine Zeit der Buße, eine Zeit der Demut war, eine Zeit des Fastens und der Vorbereitung. Aber noch einmal möchte ich darauf hinweisen, dass das, was Jeremia hier prophezeit, ganz bewusst von ihm in den Kontext gesetzt wird mit dem Durchzug Israels durchs Rote Meer. In der letzten Woche in der Bibelstunde haben wir diesen Bibeltext besprochen und die Gedanken darum herum und nochmal auch deutlich gemacht, dass es einen Erzählstrang gibt, einen Strang jüdischer Identität, der ganz zentral in der Mitte steht, nämlich der Auszug Israels durchs Rote Meer und die Erfahrung, dass Gottes ausgestreckte Hand sie bewahrt hat. Und wir haben letzten Sonntag, habe ich ja hier vorne gestanden und auch die Hand so ausgestreckt. Und es gab auch die Rückmeldung, dass das eine komische Assoziation ausgelöst hätte. Ich weiß gar nicht, welche Assoziation das auslöst. Gar keine Ahnung. Vielleicht die Assoziation, dass bis ins 20. Jahrhundert hinein uns deutlich wird, dass die ausgestreckte Hand etwas verheißt oder androht. Dass es nämlich die Tathand ist und dass es ein Symbol ist, das die Jahrhunderte überlebt hat und egal, ob es positiv oder negativ gefüllt ist, wir selbst in der Zeit des 21. Jahrhunderts auch ohne ausgestreckte Finger Assoziationen haben mit der Tathand, die ausgestreckt wird. Und was hier im Alten Testament angekündigt wird, ist, dass Gott handelt, dass Gott kraftvoll handelt und dass seine Tathand, seine kraftvolle handelnde Hand den Anfang setzt einer Geschichte, die diesen Gott mit Israel verbindet. Und Jeremia sagt, jetzt geschieht etwas Größeres. Wer denkt, das war schon so ziemlich das Maximum, was dieser Gott, mit dem wir zu tun haben, leisten kann, macht eine neue Erfahrung. Denn dieser Gott, der bringt es sogar fähig, ein Volk, das seit über 100 Jahren komplett verstreut ist, wieder zu sammeln und zurückzubringen in dieses Land. Absolut menschlich gesehen unmöglich. Und Jeremia macht deutlich, doch, vor Gott ist dieses Unmögliche möglich. Er hat die Leute nicht vergessen. Er wird sie zurückbringen und zurückholen, egal wo sie verschleppt und angesiedelt wurden, egal ob das Tausende von Kilometern sind, Generationen, die seitdem geboren wurden und sich mit den Einheimischen vermischt und gemischt haben, es ist egal. Sie werden zurückkommen und Gott wird das schaffen. Und siehe da, es sollte passieren. Dieser Teil sollte sich erfüllen. Aber ist auch deutlich geworden in dem Text, dass es um einen Herrscher geht, dass es um einen König geht, der regieren wird und Mischpat und Zedekia üben wird im Lande. Das waren die größten, bedeutsamsten Begriffe des Alten Testamentes über das Thema Gerechtigkeit und Recht. Ja, bitteschön, wer in der Zeit gelebt hat und in den Jahrhunderten danach, wo war denn der König? Ein König wurde verheißen. Hier war vorhin die kurze Frage, was macht jemand, wenn er ein König ist? Ein König wurde verheißen. Wir haben ein Bild davon, was ein König ist, selbst wenn wir demokratische Grundstrukturen in Europa kennen. Wir haben ein Bild davon, dass auch Könige heute eher repräsentative Aufgaben übernehmen, so wie so eine Art Bundespräsident. Aber wir haben ein Bild davon, dass vor Jahrhunderten ein König ein machtvoller Herrscher war. Haben wir eine Idee, wie unendlich enttäuscht Menschen jüdischen Glaubens gewesen sind, als im ersten Jahrhundert ein Prophet, ein Rabbi namens Jesus aufgetreten ist und gesagt hat, ich bin's? Bitteschön. Wo war denn da der König? Der König ist ein Herrscher über das Land. Das sind die Prophezeiungen, die sich bei Jeremia und anderswo finden. Wenn die Juden bis zum heutigen Tag auf ihren Messias warten, kann ich das nachvollziehen, weil sie einen König erwartet haben, weil sie einen Messias erwartet haben, der mit Macht, mit Kraft, mit Schwerteskraft und Herrlichkeit aufräumt. Den haben die in Jesus nicht gesehen. Den haben sie nicht gesehen. Vielleicht, weil ihnen dieser erste Punkt, den ich bereits erwähnt habe, gefehlt hat. Meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Wirklichkeitsdeutungen zu opfern auf dem Altar meines Glaubens. Als absolut notwendige Voraussetzung, damit der lebendige Gott mir neu begegnen kann mit Ideen und Gedanken, die nie meine Ideen und Gedanken gewesen wären. Wir haben ein Bild von dem, was es heißt, König zu sein, was es heißt, zu herrschen. Gott hat auch ein Bild davon, was es heißt, König zu sein und zu herrschen. Aber sein Bild ist ein anderes als unseres. So wie viele Bilder, die wir haben, wie Gemeinde auszusehen hat, wie Glaube auszusehen hat, überhaupt nichts damit zu tun haben, wie Gott es sieht. Und wir dann irgendwann auch uns die Frage stellen müssen, wessen Bild soll herrschen? Mein Bild oder sein Bild? Wessen Bild soll am Ende bleiben? Mein Bild oder das Bild, das ich im Evangelium Jesu Christi erlebe? Und um es deutlich zu machen, wenn wir etwas über Bekehrung verstehen, wenn wir etwas verstehen wollen von dem, was das in der Tiefe bedeuten kann, dann heißt es, dass ich meine Wirklichkeitskonstrukte opfere. Und dass ich offen bin dafür, Anregungen, neue Bilder, neue Wirklichkeitswahrnehmungen aufzunehmen, die nicht meine sind. Und ob ihr da angekommen seid oder nicht, das wisst ihr, wenn ihr einfach prüft, macht ihr, wenn ihr euch verändert, mehr vom Gleichen und Ähnlichen, von dem, was ihr schon kanntet? Oder könnt ihr in eurem Leben wirklich einen Punkt benennen, wo ihr merkt, nee. Und an dem Punkt gab es einen Ruck, da gab es einen Bruch. Und ich habe etwas losgelassen und etwas Neues empfangen. Adventszeit und auch mit diesen Texten wie heute. Adventszeit war in der alten Kirche immer eine Zeit der Buße. Eine Zeit der Besinnung auf genau solche Gedankenwirklichkeiten. Und dass die Adventszeit an der Stelle ihren Charakter im Laufe der letzten 100 Jahre radikal verändert hat, das brauche ich euch nicht sagen. Ihr wisst, wie es in der Stadt aussieht. Und ihr wisst, wie wunderschön das an vielen Stellen aussieht. Ich habe auch gar kein Interesse, gegen irgendetwas zu predigen, was da an Adventsmärkten oder Ähnlichem geschieht. Sondern ich möchte gerne vielmehr noch da einen draufsetzen und sagen, was geschehen kann, ist, dass wir unsere Sinne öffnen. Wer über einen Adventsmarkt streitet, wird spüren, die Kälte. Die wohlige Kälte, wenn man sich warm angezogen hat. Er wird sehen viele bunte Lichter und viele Dinge, die unser Auge erfreuen können. Wer über einen Adventsmarkt gehen, wird etwas riechen. Man kann an den gebrannten Mandeln oder an den fettgebackenen Dingen nicht vorbeigehen, ohne den Duft aufzunehmen. Und wir werden auch einen Geschmack auf der Zunge bekommen von dem, was wir dort erleben. In der Regel schneller, als uns manchmal lieb ist. Das heißt, wenn wir genau einmal darauf achten, werden wir feststellen, dass ein Adventsmarkt uns auf allen fünf Sinnen begegnet. Im Hören, im Sehen, im Spüren, im Riechen und im Schmecken. Das wäre theoretisch eine große Chance. Denn wenn uns das gelingt, in der Adventszeit nicht nur auf dem Adventsmarkt zu erleben, sondern auch in unserer persönlichen Beziehung vor Gott, dann sind wir genau da, wo uns Adventszeit als ehemalige Zeit der Buße hinbringen kann. Nämlich, dass wir mit allen fünf Sinnen uns öffnen für die Gegenwart und die Anwesenheit Gottes in dieser Welt. Mit allen fünf Sinnen präsent sind und uns dafür auch Zeit nehmen, Zeit suchen, uns innerlich vorzubereiten auf diesen Tag, den wir am 24. Dezember feiern. Nämlich das Unglaubliche, dass dieser König auf dem Weg zu einer Volkszählung von seiner Mutter in einem lausigen Stall geboren wird. Arm. Die Mutter sehr jung, der Vater sehr alt. Und der Vater sagt, ich weiß nicht, wie es zu diesem Kinde gekommen ist. Und die Mutter sagt, ich aber, von ganz oben. So skurril, so anders, als alle unsere Vorstellungswelten sich das vorstellen könnten, kommt Gott in diese Welt und sagt, das ist der König. Das ist der Herrscher. Und es ist so großartig, weil es uns wirklich immer wieder auch konsequent auffordert, unsere Bilder zu opfern und aus seinen Bildern zu lernen und es zu korrigieren und den Herrscher zu erleben, der sanft und behutsam ist, der sanftmütig ist, der uns einlädt, zu korrigieren, was korrigiert werden will. Und dann aber auch daran zu denken, dass dieser Herrscher, der da kommt, ein Zedek ist. In Israel gibt es die Straße der Gerechten. Da sind die Straße der Zedeks. Derer, die, wenn man das Wort übersetzen will, sagen könnte, gemeinschaftstreu sind, die heilvoll sein können. Und ursprünglich meinte dieses Bild, loyal zu sein einem König oder Priester gegenüber. Später dann drückte es allgemein eine wechselseitige Loyalität aus, eine Treue zwischen Herrscher und Volk. Drückt sich bei Unrecht aus wie folgt, nämlich wo Unrecht geschieht, schafft jemand loyal Gerechtigkeit. Wer Ungerechtigkeit erleidet, wird bei Zedekia erleben, dass ihm Recht geschaffen wird. Zedekia schafft eine Gemeinschaft wieder her, die das Gesamtwohl einer Gemeinschaft vor Augen hat und sich an dem orientiert, was Gott an guten Gedanken hat. Unsere Bibeln übersetzen an dieser Stelle meistens diesen Begriff Zedekia mit ein Gerechter. Siehe, ein Gerechter kommt. Und das ist schwer zu fassen. Jemand, der sich loyal um eine Gemeinschaft bemüht und der möchte, dass es einen Interessensausgleich gibt, dass Menschen untereinander wieder in Beziehung geraten, wäre vielleicht besser. Oder vielleicht anders ausgedrückt, es kommt einer, der euch deutlich macht, dass Gott euch nicht vergessen hat. Und auch wenn ihr es vielleicht so empfunden habt, von Gott vergessen zu sein, ihr werdet erleben, was es heißt, dass einer zu euch steht, dass einer treu ist, dass einer an euch glaubt, dass einer gute Gedanken für euer Leben hat, und zwar egal, was ihr gemacht habt. Er kommt als Gerechter, heißt eben nicht, dass er euch richtet. Nicht, dass er sagt, und was du gemacht hast, das war übrigens völlig daneben. Keiner, der uns kritisiert, sondern einer, der sich um uns sorgt und der deutlich macht, dass Gerechtigkeit kein Richten bedeutet, sondern eine Beziehung, wo etwas in den Fluss kommen soll und Menschen zu dem kommen, was sie brauchen, was für ihr Leben tragend und hilfreich ist. 600 Jahre mussten die Menschen warten. Die meisten haben es damals nicht verstanden, als dieser Jesus auf einem Esel füllend in Jerusalem einritt. Einige haben Palmwedel geschwenkt, aber 3 Tage später auch seinen Tod erlebt und mitgetragen. Er ist so ganz anders, aber er ist da. Und da, wo wir uns auf diese Andersartigkeit einlassen, wo wir etwas verstehen, was Bekehrung in unserem Leben bedeuten kann, da werden wir feststellen, dass dieses Wort, das der Prophet ausspricht, sich ereignet. Dass es passiert. Und dass es auch hier und jetzt im Jahre 2010 sich ereignen kann. Dass Gerechtigkeit entsteht, dass Menschen heil werden in der Tiefe ihrer Seele. Und dass wir feststellen, es gibt jemanden über unserem Leben, der sagt, dass es gut wird. Dass wir geliebt sind. Dass wir wertgeachtet sind. Und egal, was wir vorher erfahren haben, etwas Gutes über unserem Leben ausgedrückt und ausgesprochen wird, weil er, der Schöpfer unseres Lebens, am Anfang ein ganzes Jahr zu uns gesagt hat, das wirken will und wirken soll. Amen.